Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 9. Auch diesmal wieder mit meiner Wenigkeit, Taufik Khalil, und mit...
Mit mir, mit Ralf Exel, freue mich sehr, hallo. Und heute mit einem ganz, ganz tollen Gast. Man kann zu Recht sagen, einer der kreativsten Köpfe Bayerns. Ich glaube, auch jeder in Bayern kennt ihn, hat ihn vor allen Dingen gesehen und ich glaube vor allen Dingen gehört. Meister der Sprache, Musiker, Kabarettist, Erfinder.
Ja, seine Programme haben alle höchst interessante Namen. Der kindische Ozean, der Zoo ist kein logischer Garten. Wir sagen herzlich willkommen, Willi Astor.
Servus, habe die Ehre.
Servus, Willi.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Wir sind bei dir im Atelier, muss man sagen. Das ist ja ein wunderbares Teil im Süden von München, wo du, glaube ich, deine kreativen Ideen da so sammelst und dann auch umsetzt. Dazu kommen wir gleich. Ganz zu Beginn haben wir immer ein paar Fragen an unsere Gäste. Das nennen wir Hop oder Top. Da hast du zwei zur Auswahl. Und dann suchst du dir am besten eins aus. Kannst du begründen, musst du nicht. Das hat immer ein bisschen was mit dem zu tun, ja, was auf dich zukommt. Fange ich doch gleich mal an. Das erste ist Gitarre oder Wortwitz?
Kann ich mir nicht entscheiden, weil die Gitarre gehört zu mir wie ein Kind. Und die Gitarre belebt mich. Das ist ein Resonanzinstrument. Und wir sind alle Resonanzkörper, wir Menschen. Und der Wortwitz ist natürlich der Humor, etwas, was die Leute zum Lachen bringt. Und der Humor ist speziell jetzt auch in diesen Zeiten, in denen wir leben, das beste natürliche Antidepressivum. Also der Humor sorgt dafür, dass der Humor ist eigentlich der größte Feind des Starrsinns und des Stumpfsinns und deckt Dinge auf und lässt uns Menschen einfach wieder zu unserer Leichtigkeit zurückkommen und das, was vielleicht das Wichtigste ist, unsere Alltagssorgen vergessen. Deswegen, da habt ihr mir schon eine schwierige Frage gestellt.
Musik oder Kabarettbühne?
Naja, es ist im Prinzip die gleiche Antwort, weil ohne Musik gäbe es mich nicht, weil ich sage ja immer, meine Lieblingsfarbe ist bunt und ich könnte niemals als Stand-up-Comedian irgendwie auf der Bühne sein und irgendwie 2,5 Stunden reden und reden und reden. Ich brauche die Musik und es liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich, sage ich mal, im Kielwasser von Fredel Fesel aufgewachsen bin und nach wie vor natürlich ihm verpflichtet bin, weil es einfach mein großes Idol war. Später kam dann noch Otto Walkes dazu, der ja damals ja auch sehr, sehr viel Wortwitz gemacht hat in seinem Programm. Also Fredel Fesel ist Musikkabarett und Otto Walkes ist natürlich alles Mögliche, aber es ist irgendwie, es kehrt einfach zusammen. Also es ist einfach ein, es ist wie so ein lebendiger Organismus, der aus verschiedenen Innereien besteht und so ist es bei mir.
Dann schauen wir beim nächsten Hop oder Top. Reimart oder Lachkunde?
Ja, wie gesagt, also ich bin halt irgendwie so, würde man sagen, fast schon so ein Oldschool-Kabarettist, würde ich sagen. Also ich komme ja aus der Zeit, wo es in Deutschland noch Entertainer gab, wie Rudi Carrell, Peter Frankenfeld, Joachim Kuhlenkampf. Und das waren eigentlich so auch so meine Lundenleger, weil ich habe ja das Glück gehabt, dass ich Rudi Carrell die letzten zehn Jahre seines Lebens begleiten durfte als Kollege, der mich sozusagen auch als seinen Freund auserwählt hat, was für mich traumhaft war, weil Rudi Carrell halt einfach auch der Inbegriff eines Tausendsassers war und ist, genau wie Peter Alexander. Also der Rudi Carrell hat einen unfassbaren, trockenen Mutterwitz gehabt. Der hat wahnsinnig gut Sketche spielen können, der konnte Stepptanzen, der hat sozusagen von der Pike auf das Handwerk als Entertainer gelernt und der hat seinen Job nur als Handwerk verstanden. Genauso wie Peter Alexander, auch einer der ganz, ganz großen und oft unterschätzten Menschen im Fernsehen, weil sie da irgendwie eigentlich meistens nur eine Facette gezeigt haben. Aber für mich ist die Vielfalt immer im Vordergrund gestanden als die Einfalt und das Monothematische.
München, Bayern oder die ganze Welt?
Ja, also ich fühle mich als wirklich als Urmünchner, als aufgewachsener Hasenbergler, bleibt einem das im Blut. Arbeiterviertel und was weiß ich, was man dem Hasenbergl damals halt schon so angedichtet hat, Glasscheibenviertel und schwieriges Milieu. Aber letzten Endes hatte ich eine sehr behütete Kindheit dort und habe dann tatsächlich durch meinen Beruf, der mich irgendwie immer weiter aus Bayern rausgetragen hat, natürlich auch die Sehnsucht gehabt, die Welt zu entdecken. Also ich liebe das Reisen. Und ich muss sagen, wir leben alle auf dem Planeten und es ist schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr einflussreich für mich, wenn ich andere Länder bereise, weil du hast einen Tapetenwechsel, du hast andere Länder, du hast andere Sprachen, du hast andere Gerüche und für mich ist das eine Inspiration, vor allen Dingen im Hinblick auf meine Kompositionen als Gitarrist. Also das ist ja sozusagen ein weiteres Luxushobby von mir, dass ich Instrumentalmusik komponiere und dafür ist das Reisen wirklich wichtig.
Das heißt also, da kommen dann auch Einflüsse, wenn du in Ägypten, wenn du irgendwo bist, das beeinflusst, das greift dich dann auch musikalisch auf.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich dann oft in den Ländern irgendwie einfach mich inspiriert fühlte, Stücke zu schreiben, die etwas mit dem Ort, wo ich gerade bin, zu tun haben. Ich habe nämlich ganz ein tolles Reisegedicht von Paul Heise. Das hole ich mal schnell raus. Das kann ich auswendig. Ich muss mal schnell den Anfang.
Genau. Unfassbar. Wir müssen kurz erklären, für die zu Hause geblieben sind. Der Willi Astor sucht gerade auf seinem Smartphone einen Text.
Ich hab da irgendwann so ein ganz, ganz tolles Gedicht gelesen, das ich wirklich jedem jungen Menschen empfehle, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und der Paul Heise sagt, durchschweife frei das Weltgebiet, willst du die Heimat recht verstehen? Wer niemals außer sich geriet, wird niemals gründlich in sich gehen. Also ich glaube, um sich selbst zu verstehen, musst du tatsächlich raus und du musst deinen Hafen verlassen, du musst dein Elternhaus einfach mal sozusagen, musst dich abkoppeln und du musst einfach mal die Freiheit beschnuppern und dich aus dem Netz der Sicherheit auch mal rausbewegen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich mir heutzutage die Gesellschaft anschaue, auch ich habe ja irgendwie drei noch relativ junge Söhne, wie man irgendwie teilweise als Helikoptereltern versucht, seine Kinder in ein sicheres Netz einfach zu schützen, was vielleicht auch ganz normal ist, aber es war früher bei weitem nicht so, dieses Helikopterdenken. Und für mich begann die wichtigste Zeit meines Lebens tatsächlich ab dem Moment, wo ich die Hauptschule als 15-Jähriger verlassen habe und bei BMW meine Ausbildung gemacht habe. Und dann war ich sozusagen einfach selbst für mich verantwortlich und es hat mir einfach keiner mehr aufgefangen, außer ich mich selber.
Und das fehlt heute, oder? Oft.
Ja, ich meine, wenn du dir irgendwie mal die Berufswünsche der Leute anschaust, die wollen
Instagrammer.
Ja, Influencer, wo jeder werden. Die wollen Influence-Content-Maker werden, die wollen irgendwie gleich nach der Schule einen Lifestyle, die wollen ein Sabbatical machen. Und da frage ich mich irgendwie, wo geht denn da noch die Reise hin? Ja, wer reist denn irgendwie hier noch sozusagen den Hintern auf und wer brennt denn noch für einen Beruf? Wenn ich mal anschaue, ich muss sagen, dass ich meine Arbeit immer ziemlich gern gemacht habe und ich habe mich wirklich auch am Montag oft auf dem Weg im Bus darauf gefreut, was ich mache. Heute bin ich natürlich in der privilegierten Situation, dass ich als Freiberufler mein eigener Herr bin. Das hat der Goethe damals schon gesagt, es ist das Größte überhaupt, was man haben kann, sein eigener Herr zu sein. Mhm. Und ich hab damals schon wirklich immer so manchmal schon Schwierigkeiten gehabt, mich zu unterwerfen den Launen oder den Stimmungen meiner Vorgesetzten. Als ich dann später bei BMW im Vorrichtungsbau war und so, haben wir gedacht, das kann es nicht sein.
Und dann bist du Freiberufler geworden. Letzte von uns, fünfte Frage, hopp oder top, die passt vielleicht auch ganz gut zu dem ganzen Thema Freiberufler. Lieber allein unterwegs oder dann doch mit Kollegen/Band?
Ja, es ist auch eine gute Frage, weil ich bin es ja jeher gewohnt, allein auf der Bühne zu sein. Das heißt, die Verantwortung trage ich allein. Aber wenn es dann mal soweit ist, dass ich meine Bandprojekte, also mit Sound of Islands unterwegs bin oder mit meinem Kinderprogramm, das sich wirklich zum Erfolgsprogramm gemausert hat, der Kindische Ozean, dann ist es schön, die Verantwortung abzugeben. Ihr seid ja auch ein Team, das sich ergänzt, man hilft sich gegenseitig und das ist dann schon auch im Job auch mal schön, wenn man irgendwie einfach nicht die ganze Last trägt, sondern nur einen Teil davon. Und also ich bin gerne ein Teamplayer, muss ich sagen, aber ich bin's auch gewohnt, die Arschbacken zusammenzukneifen und um 8 Uhr, wenn ich allein hinterm Vorhang stehe, dann weiß ich, alle Augenpaare richten sich auf mich und warten drauf, was meine ersten Worte sind.
Also muss ich sagen, ich mag das gerne, auch mal alleine was zu machen in der Arbeit. Aber jetzt zum Beispiel hier mit dem Ralf, sich zu ergänzen, finde ich unglaublich wichtig, weil na klar, jeder hat ein bisschen einen anderen Sichtwinkel. Ich habe so das eine, er kommt mit dem anderen oder stellt die richtige Nachfrage. Das ist natürlich was du nur im Team hast. Ne?
Ja. Was willst du trinken? Danke fürs Kompliment. Aber machen wir doch mal mit der Entstehungsgeschichte jetzt dieses Willi Astor weiter.
Du ich muss noch ganz erzählt. Kurz, nein, du vergisst immer die Masterfrage.
Das kann er bestimmt gut
beantworten. Die vergisst er jedes Mal. Und zwar, wir wollen wissen, das fragen wir jeden, geschmeidig. Was bedeutet dieser Begriff, das Wort, was ist geschmeidig für dich?
Ah, eine gute Frage auch. Also erstens mal ist es ein schöner Begriff, der, man sagt ihn natürlich auch im Deutschen, aber ich finde, auf Bayerisch klingt er am schönsten, ja, geschmeidig. Da ist, wenn's läuft, wenn alles in Ordnung ist, wenn man im Flow ist, so um ein bisschen in Anglizismen abzudriften, aber geschmeidig ist eigentlich, man muss dankbar sein, wenn es einmal geschmeidig ist, oder? Also die Momente können geschmeidig sein, ein Tag kann geschmeidig gelaufen sein. Man erlebt eine geschmeidige Situation, dass man sagt, Mensch, jetzt, keine Ahnung, das ist eine totale Überraschung, dass ich jetzt den oder den getroffen habe und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und wir haben so eine geschmeidige Zeit gehabt. Also ich glaube, das Wort geschmeidig sollte man in Verbindung bringen mit dem Wort Dankbarkeit.
Also das heißt also, wenn du zum Beispiel mal komponierst und es läuft gut oder du hast ein Konzert und es läuft richtig, dann hat man, wenn du von der Bühne gehst oder wenn du fertig bist, so ein geschmeidiges Gefühl.
Ja, das ist eigentlich schon während des Arbeitsprozesses spürt man ja schon, heute läuft's, es ist geschmeidig und ich mag das gerne.
Sehr gut. Jetzt hast du ja gerade schon bei Hop oder Top, ich habe unsere Frage vergessen. Zum letzten Mal, das nächste Mal kriegst du auch über Bier, wenn ich es vergesse. Aber kommen wir mal auf dein, du hast gerade schon gesagt, im Hasenbergl im Norden Münchens geboren. Behütete Kinder, hast du gesagt, bist da groß geworden, hast dann relativ früh angefangen nach der Hauptschule mit der Arbeit, BMW, bist, wenn ich es richtig sage, Werkzeugmacher, dann Maschinenbautechniker geworden. Und dann kam aber doch irgendwann der Weg zur Musik, eigentlich was, oder auch zu den Worten, ja was vollkommen anderes und zur Musik, glaube ich, relativ spät gekommen, oder?
Naja, erstmal Kompliment, ihr habt euch gut vorbereitet.
Ja, bitte.
Da gibt's keine Lücke in meinem Lebenslauf. Na, aber ich bin ja irgendwie wie die Jungfrau zum Kind auch auf die dazu gekommen, auf die Bühne zu gehen. Also es war ja nicht irgendwie geplant, sondern ich habe, als ich 16 war, habe ich angefangen zum Gitarrespielen, weil ich wollte eine Freundin haben und ich habe vorher vergeblich nach einer Freundin gesucht, weil ich habe Akkordeon gespielt und als junger Akkordeonist, da warst du für die Frauenwelt völlig uninteressant.
Der Gitarrenspieler besser mitgekommen.
Heute ist das Akkordeon tatsächlich das Instrument des Jahres geworden und es ist aus diesem verstaubten Image rausgekommen. Aber ich habe jetzt sozusagen einfach was, ich habe halt mehr oder weniger die ganzen beliebten Märsche kennen, Tiroler Schützenmarsch aus Kufsteiner Lied. Und dann bin ich natürlich ab und zu am Hasenbergl gerufen worden, wenn mal wieder irgendein 60. Geburtstag war, zu einem Seniorennachmittag. Dann hat meine Mama gesagt, geh, da gehst du jetzt hin, nimmst dein Akkordeon mit und spielst denen was. Und dann habe ich das Ding einmal in Feldmachinger See mitgenommen und dann habe ich, das war wirklich der Tag, das war der letzte Juli, der Juli-Freitag 1977, wo ich mit dem Akkordeon an Feldmachinger See gefahren bin, mit meinen zwei Freunden, dem Bockherbert und dem Riedelbäder. Und die haben schon Gitarre gespielt und die saßen irgendwie an der Uferböschung mit so Bikini-Girls und bei mir saßen die ganzen Schrebergärtner mit dem Schieß auf Feinripp und die Eigelbflecken noch vom Frühstück auf dem Ding und die Frauen haben so Lockenwickel in die Haare drin gehabt.
Sehr gern gesehen.
Und Bikini-Badeanzüge aus den 50er Jahren und da habe ich halt gemerkt, das Klientel, also wenn das so weitergeht, kriege ich eine 60-jährige Freundin und ich wollte halt, also das war tatsächlich der Antrieb, einfach ein bisschen ein Instrument, mit dem man ein bisschen sozusagen auch seinesgleichen kontakten kann. Und dann wurde das daraus eine große Liebe. Also meine große Liebe, ganz, ganz große Liebe ist die Gitarre geworden, die erste. Und ich hab dann tatsächlich 2 Jahre später schon Gitarrenunterricht gegeben an der Volkshochschule. Und da habe ich meine erste Freundin kennengelernt. Aber die Gitarre, das ist wirklich was gewesen, wo ich sage, also dafür habe ich wirklich, und das hat sich bis heute nicht geändert, dafür brenne ich. Ja. Also einfach das Instrument, ich habe mein Instrument neben mir ins Bett gelegt, bin eingeschlafen und habe noch gespielt und bin aufgewacht und habe gleich weiter gespielt und bin nach der Arbeit heim um 4 Uhr und habe 3-4 Stunden Gitarre gespielt, dann habe ich schnell was gegessen, dann habe ich mich hingelegt und das habe ich über Jahre gemacht, also unterm Radar. Ich habe mich einfach unterm Radar interessiert und ausgebildet und habe mir dann irgendwie überhaupt, habe so meine Scheuklappen geöffnet gegenüber dem Leben und habe mich einfach interessiert und habe mir auch einen neuen Freundeskreis gesucht, die irgendwie einfach wirklich auch einen guten Geist gehabt haben. Also nicht nur intellektuell waren, sondern einfach auch mich inspiriert haben, zum Beispiel, einer hat zum Beispiel gesagt, er hat mir mal ein Buch mitgebracht über Gottfried Benn-Gedichte und dann habe ich angefangen, Goethe zu lesen und alles, was man halt so als Hauptschüler nicht gemacht hat, habe ich dann gemacht und verstehe ich bis heute immer noch nicht viel davor. Ich bezeichne mich als Mensch mit gefühltem Halbwissen, aber ich glaube, eines der großen Werkzeuge, um wieder beim Werkzeugmacher zu sein, ist für mich die Neugier als Bühnenmensch. Also die Neugier ist einfach ungebrochen und ich bin auch ein Philanthrop. Also ich mag einfach gern einen guten Draht zu den Menschen, ob das Kinder sind oder ältere Leute. Ich schätze einfach das, was ich natürlich auch erreicht habe in vielen Jahrzehnten, was man ja leider schon sagen, weil die Zeit ja so verfliegt und so verflogen ist.
Wann kam denn dann bei dir, also 77, da war es glaube ich so 16, 17, als du mit der Gitarre angefangen hast, wann kam denn dann bei dir die Sprache, der Gesang, also das Interesse auch für sowas dazu? Ja. Viel später erst oder?
Ja, das hat irgendwie so 1-2 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist zwar toll, Lieder von den Beatles nachzuspielen und von Hannes Wader und von, wie gesagt, einfach so Material, was so verdächtig gut klang. Aber dann hat es mir auch immer gedacht, mich interessiert es jetzt irgendwie nicht so, irgendwie nur Interpret zu sein von etwas. Ich wollte sozusagen Urheber von einem Text sein. Und dann habe ich angefangen, eigene Lieder zu schreiben und habe mich mit der deutschen Sprache immer mehr beschäftigt. Dann habe ich mal irgendwie so einen lustigen Text geschrieben. Ein Sketch hat man damals gesagt. Ja, dieses Wort gebraucht ja heute auch keiner mehr. Und ich bin sicher auch extrem beeinflusst von den Humoristen, die es damals gab. Also ich erwähnte ja schon Otto Walkes, mit dem ich seit 20 Jahren gut befreundet bin, was für mich natürlich auch ein Privileg ist. Ich habe dann später auch Fredel Fesel kennengelernt. Und man darf natürlich den ganz, ganz Großen des deutschen Kabaretts nicht vergessen, Gerhard Polt. Weil die Platten Leberkäse Hawaii oder Anni hat gesagt, das ist bei uns irgendwie wie so eine tägliche Brotzeit gewesen. Ja? Und der Gerhard, der wohnt ja jetzt auch nicht so weit weg von mir am Schliersee, den triff ich tatsächlich auch öfter. Und dann reden wir natürlich auch über die Zeit damals. Und also wie gesagt, also da wo der Gerhard auftaucht, da rollen ihm die roten Teppiche entgegen. Und vor allen Dingen einfach aufgrund der Wertschätzung. Ja? Und das hat mich halt natürlich alles geprägt. Ich wollte irgendwie so ein bisschen Gitarre spielen wie Sigi Schwab. Ich wollte irgendwie so lustig sein wie Otto und dann entwickelt sich dann plötzlich ein eigener Charakter draus. Und der, um die Frage abzuschließen, der Einstieg in die Lust, mit Worten zu spielen, entstand, als mich damals ein PR-Agenturler angerufen hat, er gesagt, da ist ein Geburtstag von einem Geschäftsführer von Philip Morris, 50. Geburtstag am Tegernsee, kannst du da nicht ein paar Lirl spielen und irgendwas mit Zigaretten machen? Und dann bin ich da, ich habe damals in Solln gewohnt, in der Muttenthaler Straße, und da war so ein kleiner Kiosk, und da habe ich mir alle Zigarettensorten aufgeschrieben, weil ich habe keine Ahnung gehabt, vom Raucher und so, und habe mir gedacht, naja, schreibst du das mal auf. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben, das ist das kleine Rauchermärchen mit, was weiß ich, ein Zitat daraus wäre, sie wollte nur schmusen, aber R6.
Und das weiß heute keiner mehr, was das ist, glaube ich.
Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Aber es wurde, das war dann so ein Riesenerfolg während meiner viertelstündigen Darbietung, dass ich das dann am Abend, ich habe am Abend dann einen Auftritt in einer kleinen Liederbühne im Robinson gehabt, in der Dreimühlenstraße im Schlachthofviertel, und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann wurde das wieder ein Erfolg. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt kein Zufall. Also der Bob Hope sagt ja, ein guter Witz bleibt ein guter Witz. Und so ist es auch mit Texten. Das habe ich halt gemerkt. Texte, die ich damals geschrieben habe, ich habe ja wirklich unfassbar viel geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Nummern ich geschrieben habe. Vielleicht, keine Ahnung, ungefähr 1000 Nummern oder so in 40 Jahren. Und ich merke es halt irgendwie, wenn mich junge Leute besuchen. Junge Leute sind dann die Menschen, das sind die Kinder von den Eltern, die damals Fans von mir waren. Und jetzt kommen wir jetzt. Die bringen teilweise ihre Kinder schon wieder mit. Also so 30-Jährige sagen, hey Astor, ich bin mit dir aufgewachsen. Und da merke ich halt dann irgendwie, ich habe irgendwie anscheinend doch viel gute Nummern geschrieben, weil ich werde halt wirklich sehr, sehr oft zitiert. Und es ist eigentlich immer öfter, dass ich sozusagen zitiert werde. Und die Leute sagen mir, hey, kannst du noch in der Zugabe Popcorn Frutti die Mare spielen oder das Rauchermärchen oder die Länderspiele. Das war die Zeit, wo ich dann bei Antenne Bayern angefangen habe und wo ich dann tatsächlich auch endlich mal viel mehr Publikum gekriegt habe als nur die ersten 7 Jahre.
Ich hätte mal eine ganz kleine Frage, Willi, das interessiert mich mal. Als Künstler, hat man da kannst du sagen, nach all diesen Jahren, ich habe eine wirklich ganz besondere Lieblingsnummer. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, da lege ich mich drauf fest, von allen meinen künstlerischen Kindern ist mir das Allerliebste, oder darf man das gar nicht, weil man dann andere vernachlässigen würde? Ist es wie im richtigen Leben?
Naja, du hast die Antwort ja schon in die Frage eingebaut. Also es ist genauso, ich spüre es genauso, wie du sagst, das sind meine Babys. Also in der Früh komme ich dann oft irgendwie an den Schreibtisch und da liegt da eine Nummer, die ich am Abend vorher geschrieben habe, und ich weiß nicht mehr, wie ich diese Nummer aufs Papier gebracht habe. Also ich muss sagen, ich liebe einfach jeden Text und ich liebe es auch nach wie vor, die Klassiker zu spielen, wie das Radkäppchen, aber ich liebe auch meine ganzen neuen Stücke, was weiß ich, Abraham und Betraham. Ja. Also sagte mal der Abraham zu seinem Freund, dem Betraham, ich würde so gerne ein Zebra haben. Ach Abraham, sagt Betraham, gerade jetzt willst du ein Zebra haben, obwohl wir kalten Februar haben. Von mir aus, lieber Abraham, und dann rufe ich bei der Petra an, die müsste ein Zebra haben. Auf das Geheiß von Betraham rief Abraham die Petra an, die ging ein Apparat gleich dran, hallo, hier ist der Abraham, mein bester Freund, der Betraham, der sagt, du würdest ein Zebra haben. Ja, freilich, sagt die Petra dann, du weißt ja, dass wir Februar haben, ein Zebra braucht es eher warm, doch ist egal, ich bin gerade klamm, das Zebra, das ich bringen kann, steht hinter meinem Paravan. Kommt original aus Teheran und ist mit dem Katamaran bis in die Hohe Tatra gefahren. Dann stieg's von dort in die Tram, fuhr dann mit der Carrera-Bahn vom Ararat zur Partnerklamm, traf dort den Roger Federer an, der nahm es mit dem Karawan. Und als ich dann in Bebraban, da kann ich dir nur eines sagen, ich sprang von Federers Karawan das Zebra rauf auf meinen Karren, ich gab ihm etwas Leber dran und wusch es ab mit Sakrotan. Also die Nummer geht noch weiter. Die Nummer
Wie lange arbeitet man an sowas?
Du, das ist eigentlich, wenn mich ein Stück packt, dann arbeite ich das in einem Rutsch aus. Also das mache ich dann, und wenn es bis in der Früh um 3 dauert. Also wenn mich was beobachtet. Und es ist letzten Endes für mich, ihr seid ja auch Spezialisten aus dem Sport, und für mich ist das Bühnensport. Also für mich ist das wirklich, jetzt habe ich das erste Tor geschossen, das erste Tor ist eine erste gute Pointe, und damit fängt es ja immer an. Du hast irgendwie eine gute Grundidee, und ein schönes Tor entsteht ja irgendwie auch erstmal durch eine Flanke. Ja. Du schießt ja nicht irgendwie vom Torwart aus gleich ein Tor. Und das ist halt für mich irgendwie der Spaß, die Leute hinters Licht zu führen oder sie zu überraschen, und einfach die Lust am Schabernack. Das ist ja auch ein Wort, was eigentlich kaum noch gebraucht wird in der heutigen Sprache. Also die Leute einfach zu überraschen und sie mit einer Geschwindigkeit auch zu überfordern. Also ich wie gesagt, ich habe den Beruf des Komikers nicht gelernt. Ich habe lauter unfreiwillige Komiker in meiner Verwandtschaft gehabt. Also es gibt bei uns niemanden, der der aus der Kunst kommt. Mein Vater war Tanzmusiker, der hat irgendwie sich mit der Musik auch hobbymäßig beschäftigt, und ansonsten hat meine Verwandtschaft eigentlich einen recht guten Humor gehabt. Ja. Aber ansonsten, ich habe halt irgendwie versucht, meinen eigenen Charakter zu finden.
Aber du bist ja, das ist ja eigentlich dein, wie heißt es so schön heute, Unique Point of Sale, wenn wir altbayerisch reden wollen.
USP.
Also USP, ja. Genau, weil das ist ja dieses Wortspiel mit der Musik und das, was du gerade auf. Also ich habe mal ein bisschen Radkäppchen und der böse Golf. Seehouse in the Frising Sun, was ja die Älteren wissen noch, was ja, damit gemeint ist, genau. Dann Bello Immobilie statt Bello Impossibile, Jäger des musikalischen Schatzes, Schatz im Silbensee. Das sind ja alles unfassbar tolle Sachen in der Historie der Leute, die du schon aufgezählt hast. Viele Einflüsse da bei dir. Wie fällt dir das ein? Wann fällt dir das ein? Du hast schon ein bisschen gesagt, mal nachts um drei, oder sitzt du im Auto oder in der Dusche oder wenn du mit deinen Buben redest, wann kommt einmal sowas?
Ja, es ist tatsächlich so. Es gibt keinen geeigneten Zeitpunkt. Oder man sagt immer, wenn ich das oder das mache, so Rituale oder so, das habe ich nicht. Ich lebe von der Hand in den Mund. Ich sage, bei mir kommt der Humor direkt vom Erzeuger. Ich versuche, meine Pointen in Demeter-Qualität aufzuschreiben. Also ich bin mein größter Kritiker. Und das Schönste ist wirklich, ihr kennt ja das Lied von Reinhard Fendrich, viel, viel schöner ist das Gefühl, wenn ich ein Lied spiele in mir. Und ich kann eigentlich nicht sagen, wann die Ideen kommen, aber ich bewaffne mich jeden Tag mit einem Blog, oder wenn ich außer Haus gehe, mittlerweile nehme ich halt früh auch auf dem Handy auf, im Auto, oder du hast der Inspiration, stehst an der Bushaltestelle im Auto und schaust auf ein Plakat und so irgendwie. Und
aber setzt du dich dann auch manchmal einfach, sagst, ich hocke mir jetzt in ein Café und schauen wir mal, was passiert, weil die besten Geschichten schreibt das Leben, weil ja. Man muss nur Leute beobachten manchmal, oder?
Genau. Also eigentlich entsteht der Witz immer aus einer Situation der Langeweile. Die Langeweile ist vielleicht das wichtigste Momentum in einem Beruf eines Schreibers, ob das jetzt ein Schriftsteller ist oder auch in meinem Fall, weil in der Langeweile können sich die Gedanken hinlegen und setzen, und es ist einfach mal langweilig und du schaust in einem Café geradeaus und vielleicht 10 Minuten später passiert schon was. Also ich habe zum Beispiel ich kann euch jetzt schnell ein kleines Little vorspulen, das aus einer normalen Alltagssituation heraus entstanden ist.
Ich weiß nicht, ist das okay? Wir haben Zeit. Ja, das freilich. Wir sind ja nicht zum Spaß da.
Jetzt so sind wir ganz live. Jetzt holt der Willi gerade seine Gitarre. Es muss sagen, so unglaublich.
Oder? Wir sind beim Willi in seinem Atelier.
Eine rote Gitarre. Das ist aber nicht mehr die allererste, oder? Nein. Wie hast denn du eigentlich inzwischen? Du hast da wahrscheinlich eine Unzahl, oder?
Nein, also erstens mal zählt man seine Gitarren nicht, weil also diese Eitelkeit sollte man nicht an den Tag legen. Aber ich sage immer, Gitarren sind Rudeltiere. Die wollen beieinander bleiben und die freuen sich einmal, wenn nur ein neues Rudeltier dazukommt. Aber ich liebe Instrumente. Also es sind nicht nur Gitarren. Ich liebe auch, ich hab einen tollen Steinbeiflügel, mit dem ich auch Stücke schreibe und komponiere. Und aber das ist jetzt in dem Fall eine Flamenco-Gitarre, die wurde gebaut an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich in den Pyrenäen.
Ah, das sieht man ja.
Sieht man, gell? Nee, aber wir waren beim Thema Dankbarkeit. Ich bin wirklich dankbar, wenn mir eine Nummer einfällt. Und die Nummer ist tatsächlich aus einer Not entstanden, weil ich wollte einen Gurkensalat machen. Im Sommer. Und dann haben wir gedacht, schönes Kräuterdressing. Also weißt, du hast da Einbildung, und dann waren aber Geschäfte schon zu, und haben gedacht, dann leitst bei deiner Nachbarin. Und dann haben wir gedacht, die ist immer gut bestückt. Auf die kann man sich verlassen. Und dann ist es so Folgendes passiert. Fürs Gurkendressing fehlte mir ein kräutriges Gewürz. Ich läute bei meiner Nachbarin mit meiner Küchenschürz. Die ist wirklich hilfsbereit, doch nicht an diesem Tag. Sie öffnet mir, ich sag, ich hab eine Frag. Haben Sie ein Dildo? Haben Sie ein Dildo? Sie haben bestimmt eine Menge Dildo, denk ich mir. Haben Sie ein Dildo? Haben Sie ein Dildo? Ich krieg ein Watschen und sie haut mir zu die Tür. Kräuter, die sind super gut für den Bauch. Ja, und ganz nebenbei für den Schniedel auch. Und wirst du jetzt ein kleines bisschen rot? Bin gleich fertig. Dann mach dir doch ein Schniedellauchbrot.
Bitte nicht.
Ein Schniedellauchbrot, jawohl. Also,
da muss man applaudieren, das ist ein Wahnsinn. Ja, sensationell.
Alles gut. Aber das ist halt wirklich dann die große Frage, wenn du dann sowas auf dem Papier hast, dann betest du förmlich machst du fast eine Fürbitte ans Universum, lass die Nummer bitte gut ankommen.
Aber das, woher weißt, hast du ein Testpublikum, führst du das erstmal deinen Kindern vor oder gehst du tatsächlich auf die Bühne? Das wollte ich nämlich fragen. Wie ist das? Geht man auf die Bühne, probiert einfach mal, streut in alte Nummern mal was Neues und schaut, ja, wie reagieren sie?
Ja, ja. Das sind immer die Momente, wo man wirklich wo der Schweiß die Achsel runterrinnt, weil das heißt eigentlich nichts anderes, dass ich noch auch immer noch eine gehörige Portion Demut in mir trage, weil ich gehe mit großem Respekt auf die Bühne und wenn du eine neue Nummer ausprobierst, dann ist der Gradmesser, weil das Publikum hat immer recht. Wenn du zu Hause eine Nummer schreibst und dir gefällt die wahnsinnig gut, dann und die kommt aber beim Publikum nicht an, dann zieht es dir wirklich den Boden weg, weil du weißt, da ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist auf der Bühne und wenn ein Feuer entsteht mit einer neuen Nummer, dann sagst du yes und du gehst wirklich auf die Knie und bist dankbar. Aber es passiert auch, dass der Nummer dann einfach nach dem Ausprobieren vom Publikum und es ist also ein Höflichkeitsapplaus, dann kannst du es eigentlich wegschmeißen oder du arbeitest an dieser Nummer. Also das ist halt irgendwie einfach auch ein ewig gärender Organismus, man muss irgendwie das immer wieder zum Leben erwecken.
Jetzt ist ja ganz schön schwierig in dem Job. Du bist ja ähnlich wie ein Schriftsteller und du hast gesagt, ungefähr 1000 Nummern schon geschrieben, meistens erfolgreich, vielleicht der eine oder andere, die nicht so ankam. Jetzt weiß man von großen Schriftstellern, dass die ab und zu mal sagen, Mensch, das Kind, jetzt habe ich da eine Schreibblockade. Jetzt ist mir einfach einmal eine Zeit lang nichts mehr eingefallen. Gibt es das bei dir? Hat es das schon mal gegeben?
Ah, das ist schlimm. Das sind die schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Wenn man eine Schreibblockade hat, Schreibkrise, Horror vacui, heißt das auf Lateinisch, das ist die Angst vor dem weißen Stück Papier. Da möchte niemand mit mir tauschen. Also das ist und vor allen Dingen, man steigert sich manchmal dann so rein, dann verkrampft man immer mehr und immer mehr und dann wärst du grantig, dann fegst du deine Kinder oder dann fegst deinen Partner oder du zirkst eigentlich dann nur noch negatives Zeug irgendwie an und da muss man sich davor befreien. Also Schlimmste sind Deadlines, die man in seinen, weil letzten Endes bestimmen ja deine Gedanken, deine Gefühle. Und wenn deine Gedanken sagen, die Deadline in 2 Wochen, die schaffst du nicht mehr, dann muss man irgendwie was dem entgegensetzen und sagen, doch, das kriege ich doch noch hin. Also ich hab eigentlich noch keine Premiere versaut, aber ich bin schon teilweise wirklich wie ein Häuflein elend zu einer Premiere gefahren am Abend um 8 Uhr und das letzte Mal vor 3 Jahren in Wien, da habe ich ein volles Haus gehabt, im Stadtsaal, 700 Leute in der Maria-Hilfer-Straße und ich habe wirklich gedacht, mei, hoffentlich kriege ich das hin und ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde, ich habe nur in der Garderobe, habe ich noch Sachen ausbessert und also Schreibkrisen gehören mit zum Künstler, das gehört auch mit zu dem Weg, zu dem Prozess und der erste, der mir da Mut gemacht hat, nicht aufzugeben, war der Willy Purucker, der sehr berühmte Schriftsteller, der leider auch schon gestorben ist, ganz, ganz toller Typ, der zu mir gesagt hat, als Namensvetter hat er gesagt, Willi, schau her, ich habe den Grimme-Preis gekriegt für die Löwengrube, ich habe schon viele Tatorte geschrieben und jetzt stehe ich schon wieder vor einer großen Aufgabe, jetzt muss ich das Buch für den nächsten Tatort schreiben und mir fällt nichts ein, ich muss immer in den Wald gehen und ich weiß nicht genau, wie ich es hinkriege, aber irgendwie schaffe ich es dann doch und das hat mir Mut gemacht, weil man ist nicht alleine in diesen Schreibkrisen. Und ich habe schon ein paar Kollegen aufgezählt. Ich rufe dann wirklich, um mir Trost zu suchen, Leute an wie Piet Glocke oder ich rede mit dem Gerhard Polt drüber oder mit Michael Well von die Wellburm. Und das richtet einen wieder auf, weil die sagen, du Willi, wir haben es hinter uns, du hast das gerade vor dir, aber mach doch keinen Kopf. Setz dich hin, schau deine alten Ideenbücher an. Ich habe ja Ideen in viele, viele Bücher reingeschrieben und viele hast du gar nicht verwertet. Und dann schaue ich da rein und dann machst du plötzlich Stopp. Hey, das gefällt mir, das ist eine Inspiration.
Also wenn ich habe ja ein paar Bücher geschrieben mittlerweile, ich habe das auch manchmal gehabt und dann, es geht nicht. Du schreibst, du löscht es wieder. Du schreibst, du löscht es wieder, weil du findest eigentlich alles scheiße, muss man ehrlich sagen, was du machst. Und dann gehe ich aufs Rad. Ich fahre dann einfach manchmal, setze mich aufs Mountainbike, 2 Stunden auspowern irgendwo in den Amper Trails und dann geht's manchmal wieder. Mhm.
Ja, es ist tatsächlich der Abstand, was anders machen. Wirklich, das ist tatsächlich auch mein Rat für jemanden, der auch so Schreibkrisen hat, wirklich sich von dem Sujet, in dem er gerade ein Riesenproblem hat, lösen und ganz was anders tun, auch wenn einem natürlich die Gedanken begleiten und das schlechte Gewissen hinterher reißt. Aber der Künstlerberuf ist natürlich auch ein unfassbar großes Haifischbecken. Und es wollen ja viele Künstler werden. Die Schauspielerei ist ein Künstlerberuf. Meine Tochter ist Schauspielerin, die klagt mir natürlich auch darüber, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, einfach den Fuß in die Tür reinzukriegen. Und ich bin mittlerweile natürlich in der privilegierten Situation, dass ich schauen darf, dass ich in der Tür drin bleibe. Weil es ist ich kämpfe auch nach wie vor und um mein Bestehen auf der Bühne. Und darum bin ich auch nach wie vor fleißig und reise durch Deutschland und Österreich und die Schweiz und schau, dass immer wieder was weitergeht.
Du hast vorhin schon so ein paar Namen genannt von Künstlern, die dich beeinflusst haben. Du bist schon lange dabei. Die Welt hat sich sehr verändert, gerade in den letzten 20 Jahren, gerade was heute political correct ist, was man noch tun darf, was man sagen darf. Stellst du da auch fest, dass du dich da anpassen musstest, dass du auch aufpassen musst, dass einem Dinge nicht um die Ohren fliegen? Wir gelten ja heutzutage als alte weiße Männer.
Es ist schon richtig. Also ich versuche trotzdem meinen jugendlichen Schalk und Charme nicht zu verbergen. Also ich kannte halt bestimmte Nummern nicht mehr machen, genauso wie, was weiß ich, der Gerhard Polt oder Otto Walkes, wo man sagt, früher einfach, ich habe ja Sketche geschrieben, auch mit dem Günter Grünwald damals noch, die waren ja sowas von frauenfeindlich, ja. Also bei Strapsi und Joko hat es ja Sketche gegeben, wo ich sage, da laufen mir heute noch die Tränen runter, wenn ich es mir allein anhöre, aber wenn du das heute ausstrahlst, dann wird der BR einen Shitstorm kriegen, von dem er sich ein paar Wochen nicht erholt. Ja. Also, oder ich hab damals auch immer so gern so Werbepersiflaschen geschrieben, zum Beispiel. Das war meine Zeit bei Antenne Bayern, da habe ich eine Werbung geschrieben über ein Bädergeschäft, das einem gewissen Martin Wuchtel gehört und das Geschäft hieß Dusch Wuchtel. Und das war natürlich ein Riesenlacher und das kannst du heute nicht mehr bringen, weil das geht auf Kosten von der Minderheit und wir haben Blindenwitze gemacht, wir haben alles gemacht. Das war alles erlaubt, das lief alles unter dem Deckmantel der Satire und ich würde schon sagen, dass ich da heute aufpasse und dass ich schaue, dass man halt. Ich mache ja auch gerne Zoten, die so ein bisschen an die Gürtellinie gingen. Ja.
Wo hat denn Humor in deinen Augen Grenzen? Weil du lebst ja vom Humor. Du hast das vorhin schon gesagt, der ist ganz wichtig, in diesen Zeiten vielleicht wichtiger als immer. Sind es diese Zeigefinger, die der Taufik sagt, dass man eben sagt, politisch korrekt zu sein? Oder gibt's? Er hat sich ja auch gewandelt, der Humor. Du hast vorhin angesprochen, Leute wie Gerhard Polt, ich sage jetzt mal Loriot, sicherlich was ganz anderes, als wenn du dir heute einen Mario Barth im Fernsehen anschaust, da hat sich der Humor in Anführungsstrichen doch deutlich gewandelt. Früher war es das Florett und heute ist es der Säbel oder der Gummiknüppel, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder liege ich da falsch? Hat sich doch ein bisschen geändert.
Nein, du liegst da bestimmt richtig, weil ich meine, jeder darf ja irgendwie sein eigenes Empfinden haben zum Humor. Das ist ja irgendwie was extrem Subjektives. Und ich persönlich muss über ganz viele Sachen lachen von Mario Barth. Also es ist ein saunetter Kollege von mir, aber ich weiß, dass der Mario, der polarisiert sehr stark und ich finde, im Humor sollte man schon eine Grenze haben. Und es ist, wenn man wirklich jemanden verletzt, wenn man wirklich ganz bewusst auf jemanden einhaut und draufhaut und dass es wirklich verletzend ist, weil ich finde, ich schaue schon, dass das feine Florett, dass man einfach dann mit Worten umspielt, wenn man jemanden sozusagen in die Ecke drängen möchte. Ja? Oder der Humor geht ja meistens auf Kosten von jemandem. Aber jemanden irgendwie wirklich fertig zu machen, das ist, glaube ich, viel schwerer, sozusagen da eine gewisse Sorgfaltspflicht zu haben.
Aber es gibt ja viele TV-Kollegen, die durchaus auch zeitweise davon gelebt haben, genauso, ich sage jetzt mal recht schamlos, andere in die Pfanne zu hauen,
ja.
mit riesen Einschaltquoten. Ich habe so das Gefühl, die Zeit ist vielleicht wieder ein bisschen vorbei, das war mal so vor 5 oder 10 Jahren.
Ja, das ist sogar schon noch länger her, dass man da irgendwie draufhauen konnte. Auch ein sehr, sehr netter Kollege, Ingo Appelt, war ja da irgendwie auch prädestiniert dafür. Aber der versucht immer noch sozusagen so stark zu polarisieren. Aber es ist nicht mehr so hart wie früher. Also das war ja fast Porno-Kabarett, was der gemacht hat. Also das ist teilweise wirklich irgendwie schwer erträglich. Aber ich möchte nur über sozusagen für meinen Bereich reden, weil ich bin nicht irgendwie der Richter über die Kollegenschaft. Und ich glaube, meine Arbeit wird deswegen wertgeschätzt, weil sie sozusagen einfach auch gewisse gesellschaftliche Kompatibilität hat und einfach ein feines Florett ist. Also einfach so einfach, dass die Leute einfach ein Handwerk entdecken und dass man sich da schon Gedanken drüber macht.
Willi, du hast gesagt, gerade in den Zeiten, wenn die Zeiten ein bisschen schwieriger sind, ist Humor ganz wichtig. Aber wie schwer ist es für einen Kabarettisten, wenn er morgens aufwacht und schaut in die Nachrichten, schaut, was in der Nacht passiert ist? Wir sind jetzt am 5. Tag von der Angriffswelle der Amerikaner. Wir müssen uns einfach zeitlich einordnen, wann wir das aufnehmen, auf den Iran. Man macht sich Sorgen, wohin läuft die Welt, was passiert, wer wird noch reingezogen? Wie schwierig ist es da für jemanden, der vom Humor lebt, seinen Humor nicht zu verlieren? Und wie macht man das?
Also, das ist, wenn man Humorist ist, ist man ja sehr empathisch und ich muss sagen, ich halte die Nachrichten teilweise wirklich nicht aus. Es ist, man weiß auch nicht, man ist so verloren. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, oder? Also ich sage in einfachen Worte gefasst. Man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll und wie ich es auch meinen Kindern erklären soll, wenn die mich fragen, du, da haben die Amerikaner irgendwie eine Schule getroffen mit einer Bombe, was steht ja in der Zeitung drin, meine Kinder können lesen, da sind 80 Mädchen gestorben, mutmaßlich, muss man ja dazu sagen, und wie erklärst du das deine Kinder, ja? Wo diese Ungerechtigkeit dieser Welt, und ich kann nur sagen, ich versuche, weil ich habe ja einen Erziehungsauftrag und ich versuche meine Kinder mit einem moralischen Kompass zu erziehen, der die auf die gute Seite der Macht bringt. Und ich sage immer, wenn ich einen Abend spiele, das sind die Menschen, die an dem Abend in einer Halle sind bei mir, das ist die gute Seite dieser Welt. Das sind Menschen, die nicht brutal sind, die nicht aggressiv sind, die irgendwie open-minded sind. Und ich muss mich teilweise mit einem Nachrichten-Detox versehen, weil es ist manchmal irgendwie nicht mehr aus zum Aushalten. Und ich merke auch, wenn ich manchmal zu viel mir reinziehe von diesem Wahnsinn, von diesem Schrecken und von dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt, dann kann ich auch nachts nicht gut schlafen. Also das ist einfach Wahnsinn, was das Hirn auch fähig ist, aufzunehmen an Negativität wie auch an Positivität. Und ich glaube schon, dass das auch eine Aufgabe ist, irgendwie so ein bisschen mal da einen Abstand gewähren zu lassen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, dass wir in einem Land leben, das sich die Freiheit erlauben kann, irgendwie über alles zu berichten. Und es gibt halt momentan gefühlt mehr negative Dinge, die da passieren. Und das Internet hat natürlich die Welt zusammengeführt. Früher hat es vielleicht ein paar Tage gedauert, bis du erfahren hast, dass irgendwo sie wieder jemand in die Luft gesprengt hat in Afghanistan. Und heute war es das innerhalb von einer halben Stunde.
Mhm. Jetzt bist du natürlich eigentlich fast allen als der Humorist, über den wir gerade sprechen, bekannt, aber du hast ja noch ganz andere Schattierungen, die wollen wir natürlich in unserem Podcast heute auch nicht vergessen. Eine, die vielleicht jetzt in dieses eher ernstere Thema reinpasst, ist da ein Ventil für dich, dein Sound of Islands. Da geht es um was ganz anderes. Da spürst du mit drei anderen Höchstklassik-Musik, was jetzt mal gar nichts mit Spaß auf der Bühne zu tun hat. Ist das so die zweite, eine der anderen Seiten von dir, die da vielleicht einmal ein Ventil ist, wo man nicht lustig sein muss, jetzt in Anführungsstrichen?
Ja, klar. Da entführe ich erstmal mich, wenn ich die Stücke komponiere, da entführe ich ja mich in eine andere Welt. Und das ist natürlich das Beste an dieser Arbeit ist, dass es eine Sprache ist, die ich spreche, aber keine Worte benutzt. Sondern die Sprache sind die Töne, die Musik ist die Melodie, die Sprache ist die Harmonie. Und das berührt mich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine schöne Komposition geschrieben, dann berührt mich das in meinem Inneren und dann kriege ich irgendwie Gänsehaut. Und dann ist es auch in der Regel so, dass es die Leute auch berührt. Und das ist ein sehr, für mich ein sehr, sehr wichtiger Part von meiner Künstlerschaft. Und ich habe aber auch das Genre Liedermacherei bediene ich immer wieder. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Lied geschrieben über das Leben. Der Sepp Maier ist doch jetzt 80 geworden vor 2 Jahren. Und da habe ich mit ihm geredet. Ich bin ja sozusagen so ein bisschen am Rande mit der Bayern-Familie befreundet seit vielen Jahren. Und
da kommen wir auf jeden Fall noch
hin. So, alles klar. Aber der Sepp hat mir heute gesagt, dass er wahnsinnig dankbar ist für das, was er geschafft hat mit 80 und dass er sich körperlich halt gut fühlt, dass er sich geistig gut fühlt und sein mittelfristiges Ziel ist 100. Also er möchte 100 werden und das schafft er auch, weil es ist einer der humorvollsten Fußballer, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Und dann hat mich das inspiriert, eine Nummer übers Leben zu schreiben, wie gesagt, 100 Zentimeter kann sich jeder vorstellen, der Sepp ist jetzt bei 80, ich bin bei 64 Zentimeter, also ungefähr Waschmaschinenbreite. Ich kenne jetzt euren Jahrgang nicht, aber wir sind vielleicht auch nicht so wahnsinnig weit auseinander.
Wenige Zentimeter,
aber ich kann eigentlich, wenn es wollt, irgendwie ein paar Strophen vorspielen von dem
Lied. Unbedingt, also wir freuen uns jetzt, klar, logisch. Ich muss
jetzt nochmal zu meinem.
Das ist aber alles live, das ist so. Das ist so.
Cool, ja,
ich finde das jetzt ziemlich geschmeidig.
Ich hoffe, dass ich es jetzt so bald finde, weil ich hab tatsächlich, also was ich wirklich gar nicht kann, ist Struktur. Ich bin ein totaler Chaot, also ich hab irgendwie. Mein Techniker nennt mich auch der Chaosilator.
Ist das dein Text- und Liederbuch, was du da, dieses Grüne, was du
Nein, das ist mein aktuelles Programm, was ich jetzt spiele. Und das sind halt die Nummern drin und man schaut halt manchmal, bevor ein Abend beginnt, schaut man halt einfach mal nach, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wie ist denn nochmal da die Nummer gegangen? Jetzt glaube ich, habe ich es. Ah, da habe ich es schon. Ja. Das Leben, weißt du, die Nummer. Ich spiele es jetzt aber nicht ganz durch, weil die Nummer dauert zu lang, aber zumindest, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt. Ich habe einmal meine Oma gefragt, was sagst du zum Leben? Dann sagt meine Oma, lieber Bub, da gibt's nicht viel zum Reden. Doch einen Satz gib ich dir mit, komm schreib's dir in dein Buch. Das Leben ist wie ein Klodeckel, man macht so einiges durch. Mal ist locker, mal tut's kleben, mal liegst richtig, mal daneben. Es klingt banal, doch das ist ganz normal. Das Leben entsteht oft aus Versehen. Doch mit dem guten Willen, da kann was Gutes entstehen. Das Leben, mal schwer und mal bequem. Und oft vorbei im Handumdrehen. Das Leben entsteht im Weltgeschehen. Und mein Tipp, wenn du alt werden magst, dann musst du halt länger leben. Das Leben, das Leben voll Wahnsinn und Extrem. Und trotz alledem gibt's im Leben nichts Schöneres wie geben. Wie schon der Erich Kästner gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut's. Also das war also ein Auszug.
Man muss eins dazu sagen, liebe Zuhörer, Sie hören immer noch geschmeidig den Mehr als Fußball-Podcast. Sie sind nicht zufällig bei Bayern 2 gelandet und sind hier gerade im Kulturprogramm. Aber das ist ja großartig.
Das
hier.
Ist der bisher definitiv spontanste. Ja. Da will ich mal einen Text holen, da mal eine Gitarre rausziehen. Das ist, aber, so muss es sein.
Aber keine Ahnung. Deine Bandbreite, die wir über die der Ralf schon gesprochen hat, mit den Musikern und so weiter und mit was du uns vorgespielt hast. Ich habe einen Text spontan im Kopf, der fällt mir gerade ein von dir. Auch das zeigt deine Bandbreite. Welche deutsche Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt?
Oh mei, oh mei. Das ist natürlich eine immer wieder eine große Freude, mit dem Stern des Südens konfrontiert zu werden, weil das natürlich ein ganz, ganz großer Glücksmoment in meiner Künstlerlaufbahn ist und war. Was ich dir für drei Sätze darüber erzählen?
Du musst. Ja, unbedingt. Man muss ganz kurz vielleicht für die nicht unbedingt jetzt am Samstag in Bayern stand, Stern des Südens, eine der, wenn nicht die Hymne des FC Bayern München, komponiert von dir und von Stefan Lehmann, der Stadionsprecher, der übrigens herzlich grüßen lässt und gesagt hat, eine sensationelle Nummer, auf die er heute noch stolz ist. Und man hört es ja pausenlos und du hast die Musik dazu gemacht.
Naja, also es ist tatsächlich so, dass die Nummer nächstes Jahr, also 2027, 30 Jahre schon im Stadion lebt, muss man sagen. Weil die Nummer ist einfach irgendwie sozusagen ein bisschen aus der Not geboren. Den Stein des Anstoßes lieferte mir der Stefan. Du hast den Stefan Lehmann erwähnt, der mit mir damals bei Antenne Bayern gearbeitet hat. Ich war damals freiberuflicher Autor und habe für die Morgensendung lustige Beiträge geschrieben. Und dann kam er irgendwann her, er war damals schon Stadionsprecher im Olympiastadion und hat gesagt, du, mich langweilt diese Bayern-Hymne, die wir da haben, die langweilt mir jetzt langsam. Konntest nicht einmal.
Das war das damals Forever Number One?
Genau. Und dann, also wie gesagt, soll nicht despektierlich sein, aber er hat gesagt, hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, kannst nicht einmal dir was ausdenken, du komponierst doch Zeug. Und er hat gesagt, ja, kann ich mir überlegen. Und dann hat mich dieses so angespornt, dass ich drei Tage später mit dem Stern dahergekommen bin. Und zwar, ich habe den tatsächlich in ungefähr 3 Stunden war die Nummer fertig. Also das war wirklich so ein One-Make-Situation. Ich habe mich hingesetzt und dann sind mir schöne Akkorde eingefallen, die auch nach einer ein bisschen anspruchsvolleren Hymne geklungen haben. Habe mir gedacht, das kann gut sein, das geht geschmeidig rein, der Refrain hat eine schöne Melodie. Und dann habe ich das mal als Arbeitstitel Stern des Südens genannt und habe einmal so aufs gerade Wohl die ersten 4 Zeilen hingeschrieben. Das sind auch die Zeilen, mit der Stern anfängt. Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt und so. Oder nein, ich glaube, ich habe sogar, das habe ich dann mit dem Stefan gemacht. Der Stefan hat mit mir die Nummer dann betextet. Nachdem er das Ding durchgewunken hat, hat gesagt, das findet er super. Und dann sind wir zum Schubeck gefahren, nach Waging, der damals noch etwas kleinere Lokalität bedient hat als Koch. Und dann haben wir uns am Abend sozusagen erstmal drauf eingetrunken, dass wir am nächsten Tag den Text schreiben können und haben es uns gut gelassen. Und dann haben wir tatsächlich in einem Guss diesen Text geschrieben. Und dann ist es schnell erzählt. Dann sind wir ein paar Tage später mit diesem fertigen Werkstück in ein kleines Studio gegangen beim Hans Franek. Und dann haben wir so eine Demo-CD produziert, dass man sich halt schon mal vorstellen kann, wie klingt denn das ungefähr? Und mit diesem Ding, mit diesem gepressten Teil, sind wir der Lehmann hat damals so ein Mokik gehabt, mit dem er schon am Ring 50 oder 60 gefahren kann. Dann sind wir da zum Uli Hoeneß in die Säbener Straße und dann hat der da, das werde ich nie vergessen, so einen großen Tisch gehabt, da waren lauter so kleine Post-it, du warst da bestimmt auch schon beim Uli.
Früher mit den Rattanmöbeln und dem Gummibaum im Hintergrund.
Und der hat sie alles auf kleine so Post-it-Pads geschrieben und dann hat er gesagt, ja, lass mal hören. Und gesagt, wir haben vielleicht eine Hymne, eine neue. Und dann hat er sich das angehört und dann hat er uns angeschaut und hat er mit der Hand auf den Tisch gehauen und gesagt, das machen wir. Frau Potthoff, machen Sie schon mal die Verträge. Also das
klingt
war
gut.
Klingt
gut.
Unfassbar. So war Hoeneß. Aber wir haben natürlich auch nicht gewusst, wie der Vertrag ausschaut. Wenn du mit dem FC Bayern Verträge machst, dann bist du natürlich mit dabei.
Ja, wie war er denn der Vertrag?
Irgendwie reich geworden bin ich nicht und der Stefan auch nicht. Es ist tatsächlich mehr, ich konnte es jetzt so ruhig sagen, wir haben in die ersten 4 Wochen, das Ding ist irgendwie kurz in die Charts gegangen, und dann haben wir die ersten 4 Wochen, als es veröffentlicht wurde und wir das ordentlich aufgenommen haben, haben wir über 100.000 Singles verkauft und 30.000 Longplayer. Aber was viel, viel wichtiger war, dass die Nummer wirklich sofort richtig eingeschlagen hat. Und bis heute, also eigentlich muss man sagen, der Stern ist tatsächlich ein Welthit. Weil als damals der Jupp Heynckes das Triple gewonnen hat mit die Bayern, hat der Lang diese Nummer gecovert. Boah. Also wenn du halt FC Bayern-Fans in China oder in Amerika, wenn du den Stern singst, dann singen die Melodie. Und das ist für mich halt, das ist für mich der Ritterschlag.
Also ich war mit den Bayern und mit Lang Lang in China damals auf der Tour, große Hotellobby, komm da so rein, hör so, das ist doch der Stern des Südens. Und dann sitzt dann tatsächlich Lang Lang in dieser Lobby und du schaust von oben runter, das war so 6, 7 Stockwerke, ich habe es neulich erst meinen Kindern erzählt. Echt? Und dann saß da unten Lang Lang und spielte Stern des Südens. Den haben wir getroffen, entweder in Peking oder in Shanghai, eins von beiden.
Und alle singen mit.
Und Stern des Südens. Und wir kamen ins Stadion dort in Shanghai, da war der FC Bayern Fanclub Shanghai und der FC Bayern Fanclub Peking, ich habe das noch auf meinem Handy. Da singen die Chinesen im allerbesten bayerischen Slang, ja. FC Bayern, Stern des Südens. Das schicke ich dir mal.
Hast du das?
Das habe ich.
Taufik, you made my day. Das ist natürlich eine Geschichte, die kleinen Anekdoten um den Stern natürlich noch mega ergänzt. Da geht gleich die Sonne auf. Jetzt kommt tatsächlich auch gerade die Sonne raus.
Ja, aber das ist, aber heute gehst du ab und zu mal ins Stadion zu den Bayern?
Ja.
Wenn du da hinkommst, ist ja wirklich so, du kommst da hin. Und dann läuft dieses Lied, das du vor 30 Jahren geschrieben hast, oder?
Naja, sie spielen es halt, manchmal kürzen sie es ein bisschen ein, je nachdem, was halt da irgendwie auch für ein Backtiming läuft. In der Halbzeitpause spielen sie es manchmal hinterher, manchmal vorher, aber der Stern ist ein fester Bestandteil und ist schön, dass sie sozusagen, das Größte für mich war ja, dass ich als Hasenbergler, der noch im Schwarz-Weiß-Fernsehen die Sportschau geschaut hat. Und meine großen Idole waren natürlich, ich bin ja Straßenfußballer und neben Günter Netzer waren meine großen Idole natürlich Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Müller und Beckenbauer. Dann treffe ich die ein paar Jahrzehnte später in der Bayern-Lounge auf dem Kaffee und die schütteln mir die Hände und ich habe dann auch auf etlichen Bayern, auf Weihnachtsfeiern oder Festen gespielt, von Franz Beckenbauer beim Charity Golf oder so. Und dann sitzt da irgendein Beckenbauer 5 Meter von mir weg mit einer Zigarre im Mund und lacht über meine Nummern. Ja, also das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist so der Gänsehautmoment. Aber wie gesagt, also das Konto hat irgendwie nicht jetzt irgendwie. Da Millionen, sind da jetzt keine Millionen geflossen. Also du kannst nicht von so einer Komposition leben.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, denn wir sagen wir uns, unser Podcast ist immer so eine Stunde ungefähr, wir sind jetzt bei einer Stunde, würdest du uns noch einen spielen zum großen Finale? Wir sagen natürlich auch sehr gerne, dass der Willi im Moment, was hat er gesagt, nicht im Moment, eigentlich immer und permanent mal auf Tour ist, es lohnt sich also immer mal reinzuschauen.
Meine Homepage, einfach die Termine. Ja,
da sind noch Termine. Wie ist das eigentlich, wenn du in Düsseldorf spielst oder so, verstehen die alles, was du sagst?
Ja. Die Leute, die zu mir kommen, die sind halt auch Wortspiel-Fans. Die interessieren sich für Wortspiel und für, ich würde mal sagen, irgendwie so auch das Handwerk. Ich bin halt irgendwie natürlich, ich sag das schon, so ein Oldschool-Komödiant, der schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat, und aber in mir drin bin ich immer nur der 30-Jährige, der es wissen will.
Und das merkt man. Das merkt man in dieser Stunde und immer.
Ja, du, danke dafür. Also ihr seid auch, ich kenne ja natürlich eure Laufbahn auch. Ihr begleitet mich auch schon seit vielen Jahrzehnten. Stimmlich mindestens wie optisch. Und das ist irgendwie schön, wenn man sich seine Jugendlichkeit bewahrt, weil der Körper, der zeitigt natürlich schon auch. Also ich habe auch einen Spiegel daheim, ja, und ich sehe auch, mein lieber Scholli, also was ist da los? Ja? Aber ich finde irgendwie, dass man braucht schon noch auch den Schalk im Nacken und die Lust am Leben. Und ja, ich kann jetzt schon noch was spielen, aber...
Oder Ralf, ein Rausschmeißer hier, schön.
Ein Rausschmeißer.
Na, weißt du, was das macht? Jetzt, weil wir es doch davon hatten. Die erste Strophe vom Stern. Den machen wir da heute.
Ich weiß gar nicht, ob ich das auswendig kann. Ansonsten muss man helfen.
Ja, genau.
Was? Live gespielt. Achtung.
Meine Damen und Herren.
Mal Akkorde nochmal ganz kurz.
30 Jahre.
Ich habe mir das letzte Mal tatsächlich gespielt auf dem Rathaus zur Meisterfeier, aber der FC Bayern macht jetzt leider irgendwie so eine durchdeklinierte, durchgestylte Show auf dem Rathaus mit DJ und so. Aber einer der schönsten Erlebnisse war damals, als ich Ottmar Hitzfeld verabschieden konnte und dann Oliver Kahn. Und dann habe ich nämlich für den Ottmar Hitzfeld ein Liedl geschrieben und der ganze Marienplatz hat Ottmar, wir lieben dich gesungen und dann Kahn habe ich sauber aufzwirbelt, ich habe ein paar lustige Schoten über ihn gemacht und dann haben sie sich auch total abbisselt. Ja. Und das sind natürlich auch total schöne, weißt du, ich bin da mit dem Radl und der Gitarre auf dem Rücken irgendwie zum Rathaus gefahren.
Sensationell.
Steige auf den Balkon der Stern des Südens, Tonart ist, es geht los mit C-Dur. Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer bringt unsere Bundesliga immer voll auf Trab? FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Ja, so war es und so ist es und so wird es immer sein.
Also, Gänsehaut.
Once. Ja,
schicken wir an Vincent und die Wurm und dann freuen wir uns. Mensch, Willi, das war eine etwas andere Version von Geschmeidig. Das war ja,
vielen Dank, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt.
Ja. Der Fragen hoffentlich.
Nein, es war mir eine Freude, aber ihr habt halt sozusagen auch meine Vergangenheit wieder zum Leben erweckt. Ja. Und das ist schon irgendwie, da muss ich sagen, man würde natürlich einfach auch gern in diesem guten Flow weitermachen, weil ich habe natürlich auch vor Corona Rosinenjahrzehnte gehabt, darf man nicht vergessen. Also ich habe ja wirklich irgendwie auch Bühnen ausverkauft, wo man sagt, da träumst du wirklich davon als Künstler. Ja. Aber das war am Anfang nicht abzusehen, dass ich Erfolg haben würde, weil mir erging es ungefähr so wie Harald Schmidt, der auch genau mir erzählt hat, dass er die ersten 7 Jahre auch mit unfassbar wenig Publikum aufgetreten ist. Und das war für ihn die größte Freude, dass da irgendwann mal 1000 Leute vor ihm gesessen sind, weil er gesagt hat, dafür hat er einfach auch gearbeitet und gebrannt. Und das ist halt dann natürlich schon auch einfach eine Genugtuung, wenn du irgendwie merkst, dass du irgendwie durch dieses Nadelöhr durchgekommen bist.
Dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall eine wunderbare Tour mit absolut vollen Häusern bis zum Ende.
Nichts dagegen.
Und sagen, glaube ich, beide herzlichen Dank für deine Zeit.
Oliver Kahn würde sagen, weiter, immer weiter.
Immer weiter.
Du, danke für eure Zeit und war mir wirklich eine Freude.
Danke, Dank. Willi.
Das war sehr
schön. Hat mich sakrisch gefreut, sagt der Gerhard Polt immer.
Und wir sagen, geschmeidig bleiben, bis zum nächsten Mal.
So schaut's genau
aus. Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Mit Ralf Exel und Taufik Kalin.